Ich bin erst kürzlich hier zugezogen. Ich müsste euch mal fragen, wo ist denn hier die nächste amerikanische Kaserne? Wo? Illesheim. Noch nie gehört. Gut, ich bin in Ansbach aufgewachsen und wir hatten den Luxus, wir hatten drei Kasernen. Ja, drei Kasernen in einer Stadt. Die eine, die hat so ein ganzes fränkisches Dorf übernommen. Katterbach, vielleicht schon mal gehört, ja, das sind gefühlte 7 Häuser. Und diese 7 fränkischen Bauernhöfe haben jetzt 3 Baseballfelder, 2 Footballfelder, Hubschrauber, Landeplätze und ein amerikanisches Einkaufszentrum. Darum haben die Ansbacher Football- und Baseballmannschaften auch lange Zeit erste Bundesliga gespielt. Das waren halt nur Amis. Die anderen beiden Kasernen, die lagen mitten in der Stadt. Und die konnten einem Autofahrer wirklich Tränen in die Augen treiben. Denn eine amerikanische Kaserne ist amerikanisches Staatsgebiet. So richtig mit allem drum und dran. Da hat die deutsche Polizei nichts zu sagen. Der deutsche Gerichtsvollzieher darf da nicht rein. Es gelten alle amerikanischen Steuer- und Strafgesetze. Das heißt, auch die deutsche Mehrwertsteuer auf Benzin gilt nicht. Man sieht also von der Straße aus die Tankstelle. Das sind vielleicht 50 Meter. Und da sieht man, da kostet der Liter Benzin 30 Cent. Und man darf nicht rein. Und muss 150 Meter weiter bei Aral für 1,50 tanken. Ja, das tut einem wirklich weh. Und natürlich gehören zu Kasernen auch Soldaten. Und auch Soldaten haben ein Leben außerhalb des Dienstes. Und darum kann man in Ansbach in allen Lebenslagen Amerikaner treffen. Also im Schwimmbad, beim Einkaufen, in der Schule, in den Straßen und bei Volksfesten. Denn Soldaten sind ja meistens junge Männer, die feiern gerne. Und das Witzige ist, dass man feiernde Amerikaner immer sofort auf den ersten Blick erkennt. Das sind die, die oben ohne rumlaufen. Sobald die einen Schluck getrunken haben, egal wie warm oder kalt es ist, ziehen die sich erstmal das T-Shirt aus und laufen. Also war immer super. Und, das muss ich ausdrücklich betonen, das waren auf diesen Festen immer die angenehmsten, freundlichsten und höflichsten Gesellen, die man sich vorstellen kann. Ich habe nicht einen einzigen Fall erlebt, wo sich ein GI daneben benommen hätte. Denn, ihr erinnert euch, amerikanische Soldaten sind Amerikaner. Das heißt, die deutsche Polizei ist für die nicht zuständig, sondern die Military Police. Und die Army ist sehr darauf bedacht, dass sich ihre Leute im Ausland gut benehmen. Und wenn die sich daneben benehmen, dann kriegen die Ärger von der Military Police und die haben nicht den Ruf, übermäßig zimperlich zu sein. Und so haben meine Freunde und ich bei solchen Volksfesten immer die Nähe dieser oben ohne Amerikaner gesucht. Ja, bei denen gab es eigentlich nie Schlägereien, die Stimmung war immer mehr als ausgelassen und vor allem, es gab viel umsonst. Alle Mädels haben sich vor Freigetränken kaum retten können, die Amis ausgegeben haben und wir Jungs konnten sicher sein, wenn wir um eine Zigarette geschnorrt haben, diese Bitte wurde immer mit derselben Antwort beantwortet. Take two, take two, nimm dir gleich 2. Haben wir natürlich gerne gemacht, ne? Einmal hat mir ein wirklich sehr betrunkener Ami gleich die ganze Schachtel in die Hand gedrückt und hat mir total rührselig irgendwas erzählen wollen. Ich habe kein Wort verstanden. Seine Freunde haben ihn dann weitergezogen. Die Großzügigkeit dieser Soldaten hat mich immer total gefreut. Und ich muss zugeben, ich habe die schamlos ausgenutzt. Und das bringt einen ja schon zu der Frage, ist Großzügigkeit überhaupt sinnvoll? Oder zeigt dieses Beispiel nicht viel mehr, dass der Mensch so durchtrieben ist, dass sie sowieso nur ausgenutzt wird und wir es vielleicht daher doch besser sein lassen sollten, großzügig zu sein und mehr auf uns selber gucken. Ihr seht sie an der Deko, die Herzluftballons, den Herzschlag. Wir fühlen gerade in unseren Gottesdiensten dem Herzschlag Gottes nach. Was ist Gott wichtig? Welche Werte sind Gott ein Anliegen? Und Großzügigkeit, das lesen wir hier auf 31, gehört da anscheinend dazu. Von daher möchte ich mir heute mit euch zusammen ansehen, wie wir diesen Wert, der Gott wichtig ist, füllen können. Und der Bibeltext, ihr seht es, hier sind nur 2 Verse. Der ist so kurz, dass ich ihn gleich mal in 3 Übersetzungen vorlese. Zuerst die klassische Luther-Übersetzung, dann die recht moderne neue evangelistische Übersetzung und abschließend noch die Hoffnung für alle. Hier kommt dreimal Hiob 31, 24 und 25. Habe ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Habe ich mich gefreut, dass ich so großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Habe ich mein Vertrauen auf Gold gesetzt, das Feingold meine Zuversicht genannt? Habe ich mich gefreut, dass mein Vermögen riesig war, dass meine Hand Gewaltiges schaffte? Ich habe nicht auf Gold vertraut. Zum reinen Gold habe ich niemals gesagt, du sicherst mir das Leben. Ich habe mir auch nichts auf meinen großen Reichtum eingebildet, den ich mit meiner eigenen Hand erworben habe. Vielleicht habt ihr es gemerkt. In keiner dieser Übersetzungen kommt das Wort Großzügigkeit vor. Der Text geht gar nicht um diesen Wert. Zumindest nicht direkt oder vordergründig. Wie das ganze 31. Kapitel bei Hiob beschreiben auch diese Verse negative Dinge, die Hiob nicht getan hat. Und aus denen kann man dann natürlich den Umkehrschluss ziehen und sagen, okay, das Negative hat er nicht getan, also scheint Gott das Gute, das Positive wichtig zu sein. So ist es auch hier. Wir lesen, was Hiob mit Geld alles nicht gemacht hat. Und schauen jetzt mal, was er stattdessen gelebt hat. Eine Studienkollegin von mir hatte auf ihrem PC einen Zettel kleben, auf dem stand ein Spruch. Wofür du noch Geld hast, wenn eigentlich keines mehr übrig ist, wofür du noch Zeit hast, wenn eigentlich keine mehr da ist, wofür du noch Kraft hast, wenn deine Kraft eigentlich alle ist, das ist dein Gott. Am Anfang hat mich dieser Text total begeistert, dann fand ich ihn eine Zeit lang ziemlich doof und heute bin ich mir nicht mehr sicher, wie ich ihn finde. Er ist bestimmt zu kurz gegriffen, er provoziert, aber er hat auf jeden Fall bewirkt, dass ich ziemlich lange und ausführlich über ihn nachgedacht habe. Und eine Wahrheit, die in diesem Spruch steckt, ist folgende. Dein Leben zeigt, wer dein Gott ist, nicht deine Reden. Dein Leben zeigt, was wirklich zählt für dich, nicht deine Worte. Du kannst noch so flammende Appelle loslassen, für das richtige Verhalten eines Christen, wenn du ganz konkret herausgefordert bist, deine Werte zu leben, auch wenn es dir Nachteile bringt, dann merkt man, was wirklich Sache bei dir ist. Und so ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass dieses ganze 31. Kapitel bei Hiob, das uns jetzt so intensiv beschäftigt, vermeintliche Götzen abklappert. Dinge, Bereiche, die drohen, Macht über unser Leben zu übernehmen. Der erste Text ging um Sexualität. Wie viele Menschen sind zerbrochen, gescheitert an dieser unfassbaren Macht, weil dieses gute Geschenk Gottes zu einem Gott in ihrem Leben geworden ist. Der zweite Text ging um Fürsorge. Um wen drehe ich mich? Um mich oder um andere? Egoismus ist ein Götze, der Beziehungen zerstört und von Gott ablenkt. Und hier wieder, Geld ist neben Sex und Macht der Gefährdungsfaktor für Menschen, der Götze schlechthin. So schildert es auch Jesus in Matthäus 6,24, wo er eine ganz klare Entscheidung fordert, indem er sagt, ihr könnt nicht dem Herrn dienen und dem Mammon. Es geht also im Allgemeinen um die Frage, wie leben wir nach Gottes Herzschlag? Dann muss die Antwort wohl sein, keine anderen Götter neben ihn. Gott ist Gott, der Herr allein, das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Und hier klopft Hiob einen Götzen nach dem anderen ab und verbannt ihn auf die Zuschauertribüne. Zurück zum Geld. Wir bleiben bei diesem Punkt jetzt nochmal bei dem Negativbeispiel und schauen, wie wir nicht mit Geld umgehen sollten, um dann nachher auf das Gegenteil, auf die Großzügigkeit zu schauen. Wo also ist das Problem? Ich glaube, man kann sich dieser Frage darüber nähern, indem man sich mal anschaut, was eigentlich das Problem von Götzen ist. Was ist denn überhaupt ein Götze? Ein Götze ist einer oder etwas, das ich nicht loslassen kann. Jesus will unser Ein und Alles sein. Er lässt uns ganz viele Freuden im Leben. Also wenn ich mir mein Leben angucke, ich darf voll viele Sachen machen, die mir total Spaß machen. Aber theoretisch hätte Jesus das Recht, bei jeder einzelnen Sache zu verlangen, dass man sie loslässt für ihn. Und ein Götze ist das, was ich nicht loslassen kann oder loslassen will. Ich mache das ab und an bei meinen Jugendlichen, habe ich das gemacht, wenn es um Thema Geld ging. Und ich glaube, bei euch sollte das auch funktionieren. Stellt euch bitte mal einen 50-Euro-Schein vor. Einen imaginären 50-Euro-Schein und nehmt den mal in die Hand. 50 Euro sind für mich ein schöner Wert. Das ist so viel, dass ich schon richtig schöne Sachen damit machen kann, aber noch nicht so viel, dass es mich ans Existenzminimum bringt, wenn ich das Ganze verliere. Wenn du jetzt sagst, 50 Euro Peanuts hier, dann nimm einen imaginären 100- oder 200-Euro-Schein in die Hand. Wenn du bei 50 Euro schon Schnappatmung bekommst, weil das fast dein gesamtes Monatsbudget ist, dann nimm einen 20er. Also, stellt euch euren Schein vor. Fühlt ihr ihn? Ja, fühlt sich gut an, ne? so 50 Euro oder was auch immer das bei euch ist. Was könntest du damit machen? Was könntest du dir davon kaufen? Stell's dir vor. Okay? Das müsste sich jetzt gut anfühlen, das Geld dafür loszulassen. So, stopp. Diesen Schein, den du gerade in der Hand hast, den schmeißt du nachher in die Kollekte. Und auf einmal verkrampfen sich die Finger bei ganz vielen Leuten. Ja? Und das Loslassen fühlt sich auf einmal gar nicht mehr gut an. An diesem Punkt haben mich die Jugendlichen immer vollkommen entgeistert angeguckt. 50 Euro in die Kollekte, bist du von deinem guten Geist. Ja? Unvorstellbar. Was kannst du loslassen und was nicht? Unser Geld hat Macht über uns. Die einzige Predigt in meinem Dienstleben, für die ich richtig, richtig Kloppe bekommen habe, war eine Predigt zum Thema Geld auf einer Jugendkonferenz. Da habe ich die Jugendlichen aufgefordert, jetzt ihren Geldbeutel zu nehmen und ihn komplett in die Kollekte einzuleeren und ihr Handy auch noch einzulegen. Ich würde es ihnen in einem Monat wieder zuschicken. Boah, ich habe noch nie so viele wütende Gespräche, wirklich wutentbrannt nach diesem Gottesdienst geführt, wie nach dieser Predigt. Da scheint was zu sein, was uns triggert. Wenn mich jemand auf mein Geld anspricht und mir sagt, ich soll das, da merkt man die Macht. Ich habe bei der Predigt natürlich bewusst provoziert. Ja, das war mir klar, da kamen Argumente, wir müssen ja noch heimfahren und noch was essen bei McDonald's für 10 Euro, ist klar. Aber man merkt daran, wie groß in uns dieser Götze werden kann. Also, wenn du nicht loslassen kannst, könnte es ein Götze sein. Ein Götze ist das, von dem ich mir Erfüllung erhoffe oder der mir hilft, diese Erfüllung zu erreichen, eine Erfüllungsgehilfe ist. Beim Thema Sex ist das wahrscheinlich der vorderste Grund. Ich erhoffe mir Erfüllung da drin. Beim Geld ist das weniger das Thema. Die wenigsten von uns haben Freude daran, wie Dagobert Duck durch ein Meer von Münzen zu schwimmen. Erstens tut das Schweine weh und zweitens stinkt das, ist egal. Also Geld an sich hat keinen Wert, sondern das, was ich mir mit dem Geld leisten kann, was ich damit machen kann. Geld ist ein Erfüllungsgehilfe. Und das kann jetzt jede Form von Konsumgütern sein. Reisen, Technik, Autos, Fahrräder, Klamotten, Lebensmittel. Das kann aber auch Sicherheit sein, die man sich einbildet, kaufen zu können, in Form von Altersvorsorge, Versicherungen oder einfach nur einem dicken Polster auf dem Sparbuch. Und ihr merkt, das wird hier ganz knifflig, denn diese Sachen, die ich gerade genannt habe, sind per se nicht schlimm. All das kann richtig gut sein. Aber wenn ich von diesen Dingen Erfüllung erwarte, wenn ich davon erwarte, dass sie dafür verantwortlich sind, dass mein Leben gelingt, dann wird's unglaublich schief, denn diese Funktion steht alleine Gott zu. Gott ist der, der sagt, ich will dir Erfüllung geben. Und wenn du das in irgendwas anderem suchst, dann wird das zu einem Götzen. Alles, was verspricht oder vermittelt, uns Erfüllung zu verschaffen, ist ein Götze. Und damit auch Geld. Und das Letzte ist, ein Götze ist etwas, auf das ich mein Leben setze. Das ist die logische Konsequenz aus den ersten beiden Sachen. Das, was ich festhalte, das, was mir Erfüllung bringen soll, ist dann auch das, was mein Leben bestimmen soll. Es ist das, worauf ich alles setze, was mir am wichtigsten in meinem Leben wird. Wie gesagt, sowas formulieren wir nicht. Niemand würde von uns sagen, Geld ist mein Gott. Ach, natürlich nicht. Aber man lebt es. Was lebst du? Was ist dein Gott? Auf wen baust du dein Leben? Die Frage, die dahinter steht, ist, ob Geld mir ein Götze wird oder ob ich großzügig lebe, ist nämlich die, vertraust du Gott? Der große Wert hinter Großzügigkeit ist nämlich Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Darum ist der nächste Punkt genau diese Frage. Vertraust du mir? Das fragt nicht ich, das fragt Gott dich. Und bevor du jetzt vorschnell nickst, lass mich diese Frage in Bezug auf Großzügigkeit mal konkretisieren. Wenn ich das getan habe, dürft ihr nicken. Aber dann hoffentlich reflektiert und bewusst. Ihr merkt, ich rede immer noch indirekt über Großzügigkeit. Das wird sich auch in diesem Punkt nicht ändern, habe ich dann in der Vorbereitung gemerkt. Das hebe ich mir für den finalen dritten Punkt auf. Aber ich glaube, das ist wichtig. Es ist mir bewusst geworden, dass diese Vorarbeit, diese Einbettung in das große Ganze wichtig ist, um diesen Wert dann wirklich mit frohem Herzen leben zu können. Also, zwei Richtungen, in die Gott uns fragt, vertraust du mir? Ich habe ja eben ausgeführt, dass ein Kennzeichen von Götzen die Verheißung ist, dass sie uns Erfüllung bescheren können. Und bei Geld sind wir da besonders anfällig. Denn wir alle miteinander sind geprägt von unserer Umgebung. Armut ist nicht objektiv. Denn selbst der ärmste Penner in Deutschland ist stinkreich im weltweiten Vergleich. Aber fühlt er sich reich? Nee, der fühlt sich bettelarm, weil sein Umfeld diese Messlatte ist. Das ist auch bei den Gehältern unserer Pastoren so. Ja? In Freiberg, meiner letzten Stelle, war ich mit meinem Gehalt in einem Bereich, in dem ich mehr oder weniger alle Aktivitäten, die in meinem sozialen Umfeld normal sind, mitmachen konnte. Ich konnte in dieselben Restaurants gehen, wie es die Leute tun. Ich konnte dieselbe Art von Urlauben machen. Mein Auto ist nicht weiter aufgefallen und so weiter. Ein Freund von mir hat seine Anerkennungszeit in einer Gemeinde in München gemacht. In der Anerkennungszeit bekommen wir nur 80% unseres späteren normalen Gehaltes. Und auf einmal war er bettelarm. Auch in der Gemeinde. Denn mit seinem 80% Gehalt konnte er nicht dreimal pro Jahr ins außereuropäische Ausland fliegen. Er konnte nicht mal ebenso für 100 € essen gehen. Und er fuhr auch keinen Benz, Porsche oder BMW Neuwagen. Und das war der Gemeindedurchschnitt. Und auf einmal fühlte er sich ganz, ganz arm. Und immer, wenn wir uns vergleichen und das Gefühl haben, wir kommen zu kurz, dann kommt der Götze und sagt, glaub an mich und ich schaffe es, dass du dich endlich gut fühlst. Und Gott fragt dich, vertraust du mir, dass ich dir Erfüllung verschaffe? Es ist gut und schön, sich Dinge leisten oder sich absichern zu können, aber nichts auf dieser Welt kann dir Erfüllung verschaffen. Mehr Geld mag bis zu einem gewissen Grad mehr Zufriedenheit hervorrufen, aber dieses Loch in dir, diese Sehnsucht, das Ziel deines Lebens zu erreichen, kann Geld nicht füllen, egal wie viel du hast. Das kann nur Jesus. Wenn ihr hier regelmäßig hinkommt, wisst ihr das hier. Aber glaubst du das hier? Lebst du das? Vertraust du Gott, dass er dir alles geben wird, was du zum Leben brauchst? Dass er die Kontrolle auch über die materiellen Bedürfnisse in deinem Leben hat? Die Ursache für jeden Diebstahl, für jeden Betrug, für jede Lüge beim Finanzamt, bei jedem einzelnen Fall, dass Geld ein Götze wird, ist, dass ich im tiefsten Grunde Gott nicht vertraue, dass er mich versorgt. Dass ich doch die Kontrolle haben will. Dass ich doch auf dem Thron meines Lebens sitzen bleibe, wenn ich mich doch selber absichere und vorsorge. Wieder, Vorsorgen ist gut, mache ich auch. Aber wenn du dir davon Erfüllung verhoffst und Gott misstraust, es zu tun, dann wird es schief. Und wenn das so ist, wenn du Gott nicht vertraust, dann wird es dir unfassbar schwerfallen, großzügig zu sein. Dann wird dieser Krampf in deiner Hand sich ganz schwer lösen können. Und wieder wird dein Tun hier viel lauter reden als deine Worte. Du kannst immer wieder beteuern, dass du weißt und glaubst, dass Gott dich versorgt. Und doch wirst du anders handeln. Und ich denke, uns allen ist diese Theorie klar. Da muss ich jetzt noch nicht viele Worte verlieren. Man muss es verstehen, man muss es wollen und man muss es erleben. Und darum halte ich es für so wichtig, dass wir uns Geschichten erzählen. Dass wir uns Geschichten erzählen, wie wir es erlebt haben, dass Gott uns versorgt hat. Und darum höre ich jetzt mit Theorie auf und erzähle euch nochmal 2, 3 Geschichten. Das sind meistens die Punkte, wo alle wieder halbwegs wach werden. Ah, jetzt kommt eine Geschichte, da kann ich wieder zuhören. Während meines Studiums hatten wir sehr wenig Geld. Das ist noch eine sehr positive Übertreibung. Wir mussten 2-mal Studiengebühren bezahlen. Die Mieten in Marburg sind deftig. Unsere Eltern haben uns zwar unterstützt, aber wir haben beide noch gearbeitet. Und es war oft so, dass wir am Ende des Monats sehr sehnlich den Beginn des nächsten Monats herbeigesehnt haben. In dieser Zeit hatten wir keinen Dispo-Kredit auf unserem Konto. Keine Bank wäre so wahnsinnig gewesen, uns den Dispo-Kredit einzuräumen. In den 4 Jahren Studium ist keine einzige Überweisung zurückgekommen. Unser Konto war immer gedeckt. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, wie das passiert ist, weil rechnerisch war das eigentlich nicht möglich. Meine Lieblingsgeschichte ist die, wir haben uns mit unserer Vermieterin nicht übermäßig gut verstanden. Das war eine ältere Dame, die sehr viel genörgelt, sehr viel gemotzt hat. Das war immer ein bisschen schwierig. Und eines Tages am Ende war das am Ende des Geldes mal wieder eine ganze Menge Monat übrig und wir hatten wirklich gar nichts mehr zu essen zu Hause. Es waren noch 6 oder 7 Tage, bis das nächste Geld kam. Wir hatten noch nicht mal mehr ein Päckchen Nudeln. Und das wird dann schon spannend. Auf einmal klingelt es an der Tür und unsere Vermieterin steht mit einem riesigen Einkaufskorb voller frischer Sachen und einer sehr mürrischen Miene vor der Tür und bellt:
Weißt auch nicht, was mich jetzt hier geritten hat, warum ich das ganze Zeug eingekauft habe. Das kann ich alles gar nicht essen. Ah, da, besser, dass es schlecht wird. Nehmen Sie es, knallt den Korb hin und geht.
Und wir hatten wirklich eine volle Portion Einkauf für eine Woche und kamen genau hin, bis das neue Geld da war. Unfassbar. Ja, und ich stehe da und denke, Gott, du bist echt witzig. Und ich könnte hier eine ganze Predigt füllen mit solchen Geschichten. Eine geht noch. Wir ziehen hier hin, war diese Suche nach einer Wohnung echt anstrengend. Wir wussten, wir brauchen für unsere Familie Platz. Ein Haus kaufen können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Der gemeine Franke an sich, der baut ja eher, als dass er vermietet. Und guckt euch an, wo wir jetzt wohnen. 150 Meter von hier, direkt neben der Gemeinde. 150 Quadratmeter Haus mit 2.500 Quadratmeter Garten. Wir haben beide einen braunen Daumen. Wisst ihr was, wir müssen den Garten noch nicht mal pflegen. Das machen unsere Vermieter. Ist das nicht geil? Ja. Und ich regelmäßig sitze ich auf meinem Sofa, gucke mich um und denke mir, Jesus, du bist so großartig. Und wir können dieses Haus auch noch bezahlen. Also mieten, das ist funktioniert, das packe ich gar nicht. Ja. Und ich denke mir, Gott, du bist so großartig. Du versorgst mich. Hammer. Gott versorgt, das habe ich erlebt. Und trotzdem muss ich immer wieder, wenn ich herausgefordert bin, um diese richtige Antwort, vertraust du mir, muss ich ringen. Was ist dein Erleben? Was sind deine Geschichten? Lasst sie uns einander erzählen, dass wir voneinander lernen können, Gott hier zu vertrauen. Und damit gehen wir einen Riesenschritt zur Großzügigkeit. So, lange Vorrede, lange Hinführung, die aber wichtig war. Jetzt schauen wir mal, wie wir großzügig werden können. Wie gehen wir richtig, also so, dass es Gott gefällt, mit Geld um? Auch hier gilt der Grundsatz, schwarz und weiß gibt's nicht. Sowohl der Grundsatz, gib einfach alles Geld, Gott ist falsch, ebenso zu denken, naja, Gott hat mir alles anvertraut, dann darf ich es auch für mich verwenden. Beide Extreme können Schuld vor Gott sein. Wenn ich sage, na Jesus gibt mir mein Gehalt, das ist richtig gut, das spende ich zu 100% weiter, kann meinen Kindern aber nichts mehr zu essen kaufen, und nichts mehr zum Anziehen, dann werde ich meiner Familie gegenüber schuldig, weil ich Verantwortung habe, für sie gut zu sorgen. Aber auch auf der anderen Seite kann man vom Pferd fallen. Ja, oh Gott, du siehst, mein Gehalt ist so knapp und das gibst du mir und jetzt soll ich da bestimmt meine Familie ja mit versorgen und ich soll ja auch ein gutes Leben haben und ich behalte es besser für mich. Ist ja auch für dein Reich, wenn ich hier eine gute Arbeit machen kann. Nee, wird auch schief, funktioniert auch nicht. Also, wie kann es dann funktionieren? Das Erste, glaube ich, ist, gib dem Geld den Platz, der ihm gebührt. Und jetzt widerspreche ich mir auf den ersten Blick. Ich sage, mach das Geld zu deinem Erfüllungsgehilfen. Aber nicht, um selber Erfüllung zu kriegen, sondern um das Geld dazu zu nutzen, wofür du da bist. Du bist dazu da, Gott die Ehre zu geben. Und du kannst mit deinem Geld Gott anbeten. Du kannst das Geld als ein Mittel verwenden, mit dem Gott seine Ziele erreichen kann. Geld ist dafür da, dein Leben in Gemeinschaft zu ermöglichen. Darum ist es gut, Geld für Essen, Trinken, Urlaub und Hobbys auszugeben. Vollkommen legitim und richtig. Damit erfüllt es seinen Zweck. Und schon da kannst du großzügig sein. Nehmen wir an, du willst dir heute Nachmittag noch mal zum Kaffee trinken so einen richtig lecker Kuchen gönnen. Warst zu faul zum Backen, also gehst du zum Bäcker. Oh, super, dann kauf dir nicht 4 Stücke, kauf 6. Und lad noch die Nachbarin ein, mit dir Kaffee zu trinken. Sei großzügig und schenk ihr 2 Stück Kuchen. Du willst in Urlaub fahren? Super gut, auf jeden Fall. Weißt du was? Buch ein Ferienhaus nur mal größer und nimm noch 2 Leute aus der Gemeinde mit. Macht gemeinsam Urlaub. Kostet ein bisschen mehr. Sei großzügig, lad sie ein, nimm sie mit und schon warst du großzügig. Du möchtest dir mal wieder ein neues Sofa gönnen? Super. Kauf dir ein richtig schönes Sofa. Ach, weißt du was? Bestell 2 und stell das 2. hier in den Jugendraum. Du brauchst einen neuen Herd für die Küche. In der Gemeinde. Ihr wisst, was ich meine, ja? Also dieses einfach immer eine Nummer größer denken. Nicht nur an euch, sondern an die Bedürfnisse der anderen. Geld ist auch dafür da, anderen Menschen was Gutes zu tun. Freude zu verbreiten. Einem Studenten mal 20 Euro in den Briefkasten zu stecken. Die Rechnung beim Eisessen zu übernehmen. Und da sind wir wieder ganz nah bei der letzten Predigt, bei der Fürsorge. Ja, das ergänzt sich wunderbar. Wo siehst du Not? Wo könnte Gott dir Geld anvertraut haben, damit du es für ihn loslässt und für ihn einsetzt? Ihr merkt, großzügig sein kann richtig Spaß machen. Ja? Also, Geld ist aber auch dafür da, am Gottes Reich zu bauen. Ich habe das ganz extrem an einem Klassenbruder von mir erlebt, der mit mir angefangen hat zu studieren. Roland, so hieß er, oder heißt er immer noch, war der felsenfesten Überzeugung, Gott hat ihn in den hauptamtlichen Dienst berufen. Ist mit Feuereifer in die Ausbildung gestartet und hat nach 2 Wochen gemerkt, er wird das nicht packen. Das Studium hat ihn intellektuell völlig überfordert. Griechisch, Hebräisch, Bibelverse auswendig lernen, das war nicht sein Ding. Und das hat ihn in eine ganz tiefe Krise gestürzt. Hat er sich jetzt verhört? Ja, aber Gott hat doch gesagt, er soll. Er musste das Studium tatsächlich abbrechen. Und hat danach in seinem alten Beruf die Traumstelle bei BMW bekommen. Und verdient jetzt ein Vielfaches von mir. Und er meint, Chris, jetzt weiß ich endlich, warum ich auf dem fränkischen Bauernhof groß geworden bin. Ich weiß, wie sparsames Leben geht. Und jeder Cent, der übrig bleibt, geht zu 100% ins Reich Gottes. Ich bin im hauptamtlichen Dienst. Ich verdiene Geld für Gott. Ja, und ich denke, oh, das ist eine coole Sicht. Das ist eine coole Sache, wie Gott sein Reden doch wahr macht. Ja? Und das kann nicht jeder und das muss auch nicht jeder. Aber das hat Gott ihm aufs Herz gegeben. Und das ist ein extremes Beispiel. Aber wir lernen dadurch, wofür Geld auch da ist. Um im Gottes Reich etwas zu bewegen. Ihr wisst, wie es bei uns in der Gemeinde gerade finanziell aussieht. Und ich bin so glücklich, dass ich hier vorne über Geld rede, wo wir gerade keins dringend brauchen. Ja, unsere Lücke zwischen geplant und ist fast geschlossen. Uns geht es gerade finanziell richtig gut. Umso entspannter rede ich hier, weil das keine Bettelpredigt ist. Überhaupt nicht. Aber mit deinem Geld kannst du uns als Gemeinde oder unserem Missionar, den wir unterstützen, oder irgendeinem Werk, das junge Leute ausbildet, sein Wort weiterzugeben, eine Bibelgesellschaft, schieß mich tot, was es da noch alles gibt, Diakonie, Caritas. Du kannst Menschen es ermöglichen, ihre Arbeit zu tun, ohne sich Sorgen machen zu müssen um das Geld. Dafür ist Geld da. Dafür hat Gott es dir gegeben. Setz es dafür ein. Also, zusammengefasst, wir gehen dann richtig mit Geld um, wenn wir es so annehmen und so damit umgehen, wofür es da ist. Als Erfüllungsgehilfe und Anbetungsmethode Gottes. Bleibt noch eine Anmerkung, die für mich elementar wichtig ist, wenn wir wirklich großzügig sein wollen. Großzügigkeit geht nur mit einem fröhlichen Herzen. Naja, wobei, Großzügigkeit mit einer Schlechtwettermine ist ein erster Schritt und besser als nichts. Okay, aber ich glaube schon, dass Gott sich das eigentlich anders denkt. Finden wir auch im Neuen Testament, 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, er hat auch einen unfröhlichen Geber lieb. Aber einen fröhlichen Geber hat er besonders lieb. Wir sollen fröhlich großzügig sein. Wir sollen dankbar sein, das Geld so einzusetzen, dass es Gott Ehre macht. Wir sollen frohlocken, dass wir Geld loslassen dürfen und uns nicht von ihm abhängig machen müssen. Sag sowas mal einem, der mit Gott nichts zu tun hat. Der hält dich für komplett bekloppt. Er ist mir wurscht. Weil ich glaube, dass das eine göttliche Art ist, mit Geld umzugehen. Bei Gott gilt das. Wir sollen weder sauertöpfisch geben, damit jeder sieht, wie sehr wir leiden und trotzdem gehorsam sind. Noch sollen wir angeberisch geben, damit jeder sieht, wie viel wir geben. Wir sollen bescheiden, voller Freude, fröhlich großzügig sein, weil wir wissen, dass es eine Form der Anbetung ist, die Gott freut. Und wieder, dieser Wert, der Gott so wichtig ist, geht in 2 Richtungen. Wir tun damit sowas Gutes, wir machen anderen Menschen eine Freude und wir verhindern, dass wir einen Götzen in unserem Leben haben, der uns von Gott abhält. Wenn wir großzügig sind, schmeißen wir einen Götzen aus unserem Leben raus. Genial. Ihr erinnert euch noch an die oben ohne Amerikaner vom Anfang? Ich finde, das sollten unsere Vorbilder sein. In ganz vielen Punkten. Erstens, sie sind klar erkennbar. Gut, wir müssen nicht daran erkennbar sein, dass wir oben ohne rumlaufen. Aber man sollte uns klar erkennen als Christen. Zweitens, sie sind bekannt, dass sie freundlich, fröhlich und nett sind. Super. Und drittens, sie geben freigebig, fröhlich und gerne. Take 2. Könnte auch unser Motto werden, oder? Amen.